Block und Spike. Der Volleyball-Talk mit Daniel Hör und Daniel Schmidt.
Auf meinsportradio.de.
Auch wenn am Sonntag erst Bundestagswahl ist, habt ihr schon jetzt richtig gewählt, denn ihr habt Block und Spike eingeschaltet. Der Volleyball-Talk Deutschlands. Und wir können es nicht anders sagen, bitte geht wählen am Sonntag.
Absolut, bitte geht wählen. Ein bisschen politische ja, Aufforderung zu Beginn dieser Sendung. Aber es ist unfassbar wichtig, ihr solltet dieses Recht, was ihr habt, was nicht selbstverständlich ist, definitiv wahrnehmen und euer Kreuzchen machen, beziehungsweise zwei Kreuzchen machen, Erst- und Zweitstimme. Und ein bisschen zur politischen ja, Weiterbildung im Land oder überhaupt zur politischen Bildung und Parlamentsbildung in diesem Land beitragen.
Ja, und das Volleyballvolk hat gesprochen und wir haben zugehört. Wir leben Demokratie. Ihr habt gefordert, wo ist die Folge zur EM der Frauen? Hier ist sie. Der Volkswille wird umgesetzt.
Absolut, hier ist sie frisch aus dem Zug, frisch aus sämtlichen. Du hast noch warst auch beschäftigt heute. Erste Priorität Block und Spike und wir nehmen tatsächlich noch ungeplant eine Folge auf und sprechen über die aktuellen Geschehnisse im Sand und in der Halle, beziehungsweise natürlich die neue Smart Beach Tour, die jetzt nicht mehr Smart Beach Tour heißt, sondern anders. Wie genau, das sagen wir euch gleich. Ihr wisst es wahrscheinlich eh. Und dann natürlich über die EM. Wie ist es um die deutschen Damen bestellt? Was ist möglich? Wer sind die Favoriten? Und ja, welche Spielerin hält am Ende den ja die Trophäe für das deutsche Team hoch?
So ist es. Am Mikrofon Daniel Block-Schmidt und
Daniel Spike-Hör.
Moin, moin. Ja, Daniel, die Beach-Tour, wir müssen uns umgewöhnen. Heißt nicht mehr, dürfen wir jetzt gar nicht mehr sagen, oder? Jetzt, wo denn das Naming-Right anders vergeben ist, können wir ja nicht den alten Sponsor nennen, oder? Oder dürfen wir das?
Ich glaube, es zählt noch zur aktuellen Saison. Also theoretisch dürften wir jetzt noch sagen, die aktuelle Beach-Tour wird jetzt zur kommenden Saison in die Beach-Tour umbenannt. Aber wir machen es jetzt einfach so, wie es ist. Der neue Sponsor ist die Techniker Krankenkasse und dementsprechend heißt die Tour nächstes Jahr die Techniker Beach Tour.
Genau. Ehemals die Beach Tour.
Ja. Ja, genau, so ist es. Du hast jetzt den Namen des Ex-Sponsors schön verschwiegen und ich auch. Und ja, vielleicht erstmal grob für die, die es noch nicht mitbekommen haben, heute, das ist jetzt Donnerstag, 10 Uhr abends, wurde eine Pressekonferenz abgehalten in Hamburg im Beach Center am Teichweg. Dort wurde verkündet nicht nur der neue Name, sondern auch die neue Plattform bzw. der neue Medienpartner dieser ja, Beachvolleyball-Tour, die zu den größten der Welt gehört. Und das ist, kann man eigentlich fast sagen, in dem Sinne ein alter Bekannter des Volleyballs, aber in neuer Struktur, oder?
Ja, absolut, das ist es. Seven Sports steckt dahinter. Die kennen wir schon von etlichen anderen Parallelen, zum Beispiel von der Beach WM. Die kennen wir auch vom Volleyball Supercup in der Halle. Seven Sports, dahinter steckt letztendlich, kann man so sagen, die Pro7 Sat1 Media Gruppe. Insbesondere Pro7 Max wird sich hier engagieren und gemeinsam mit Sportdeutschland TV Spiele zeigen. Und das nicht nur im Internet. Das ist
genau,
das erfreulich.
Das nicht im Internet. Genau. Ja, das ist sehr erfreulich, denn es wird Free TV Übertragung geben. Und zwar, das alles ist nochmal detailliert nachzulesen auf ran.de, aber wir pflücken euch das natürlich auch gern auseinander. Also, es wird so sein, dass von der nächstes Jahr die Techniker Beach Tour, von der Techniker Beach Tour, werden Finalspiele im Free TV auf Pro7 Max zu sehen sein. Die Turniere, die neuen Turniere der Tour werden auf den Sportplattformen ran.de und Sportdeutschland TV gezeigt werden, die vom Center Court zuverlässig auch in wenn ich das richtig im Kopf habe, TV-Übertragungsqualität. Und es wird sonst immer mindestens einen Stream geben. Und das ist doch schon mal sehr erfreulich und damit gewinnt man auf jeden Fall an Präsenz im frei zugänglichen Fernsehen. Das ist das Neue und das ist das Schöne an dieser Geschichte, weil bisher sich die alte Beach Tour hinter der Paywall sozusagen bei Sky versteckt hat. Und diese Paywall, die ist jetzt weg.
So ist es und wo ich mich auch ganz besonders drauf freue, weil ich ja in den sozialen Netzwerken klebe, ist, dass der DVV versprochen hat, dass auch auf deren Social Media Kanälen live gestreamt werden soll. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, absolut. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich darüber, weil es eine gute Chance ist, da nochmal das Ganze zugänglicher zu machen. Vielleicht auch für ein Publikum, was sonst nicht auf ran.de oder sonst was oder Sportdeutschland TV unterwegs ist. die Facebook und sonst was Kanäle sind die Reichweitenstärksten eigentlich, wenn man es overall sozusagen betrachtet. Und da geht dann auch nochmal einiges an Zuschauerpräsenz. Also nicht unattraktiv, der Deal, wie ich finde.
Ja, das finde ich auch. Ja, man muss sagen, Beachvolleyball ist in, gerade nach Ludwig Walkenhorst und dem Beach-WM-Sieg wieder. Das erkennen auch die Medien, Gott sei Dank. Und wir müssen echt ein großes Dankeschön mal sagen an ProSieben Max, die sich immer mehr im Bereich Volleyball engagieren. Übrigens der Supercup in der ProSieben Sat1-Gruppe auch schon wieder in der Werbung zu sehen. Also Respekt, das, was die Öffentlichen nicht auf die Kette kriegen, machen einfach die Privaten mit, erkennen unsere Trends und sind mit dabei. Geile Sache.
So heißt das ja auch von Zeljko Karajica. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Karajica, so heißt das richtig. Dem CEO von Seven Sports, der sagt nämlich auf der eigenen Homepage auf ran.de, mit Beachvolleyball haben wir uns eine echte Lifestyle-Sportart gesichert. Und ich glaube, das ist ein Ding, das können wir unterschreiben und da freuen wir uns drüber. Es ist de facto so. Viele Leute spielen es in der Freizeit und der Weg in die Öffentlichkeit wird immer größer und immer mehr beachtet und das ist eine schöne Geschichte und ich denke auch, dass ProSieben da ein guter Partner ist und ja, vielleicht können wir nochmal so ein bisschen drüber fantasieren, wie könnte das, also dieser Vertrag ist jetzt nur geschlossen für die Saison 2018-2019, was glaubst du, was für Potenzial sich danach bietet?
Ja, sehr großes Potenzial auf jeden Fall. Beachvolleyball boomt in vielen Ländern. Wir Deutschen sind gut dran, quasi auf diesen Zug mit aufzuspringen und diese Welle mitzunehmen, weil andere Länder da sichtlich auch aufholen. Aber ich glaube, dass es allein schon durch die Eventisierung ein riesiger Boommarkt ist und dass wir viel von Beachvolleyball noch sehen werden, medial. Es ist nun mal auch so, durch die Erfolge der deutschen Beacher, insbesondere der Frauen, ist es momentan vielleicht sogar ein bisschen so, dass unsere Beacher auch der Halle so ein bisschen den Rang ablaufen in den Medien. Aber letztendlich, Beachvolleyball und Hallenvolleyball sind eng verknüpft, die ziehen sich gegenseitig und ich glaube, dass wir auch über diese erste Saison hinaus noch viel Spaß und Freude an Beachvolleyball auch in den Medien haben.
Ich denke auch. Und was ich als Riesenvorteil bei dem neuen Medienpartner sehe, dass die ProSieben Sat1-Gruppe hat gezeigt, dass sie vor allem Sport und Event können. Also sei es jetzt über die Formate bei RAN generell. Das also Sport und Event funktioniert bei diesem Sender einfach. Da wird der Flair des Beachvolleyballs super übertragen, weil eben mehr dieses Bunte, was der Beachvolleyball auch hat, übertragen wird, als bei tendenziell eher nüchterneren Berichterstattungen von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Das ist einfach auch so das Portfolio. Und ich denke, deshalb hat man da auch einen optimalen Partner gefunden, der das Gefühl, was mit Beachvolleyball einhergehen soll, auch gut transportieren kann.
Ja, absolut. Jetzt greifst du auch, das ist eine schöne Brücke, du greifst ein Zahnrädchen auf, was sich ebenfalls ändern wird in diesem Kontext. Denn der DVV wird mit seiner Marketingtochter der Deutschen Volleyballsport GmbH nämlich diese Tour selber durchführen. Das war zuletzt mit der Beach-Tour nicht so. Da hat das eine Agentur komplett übernommen. Jetzt wird der DVV und der DVS werden das selber machen. Und da erkenne ich auch eine enge Zusammenarbeit mit den Medien. Und ich denke, das wird diesem Sport noch besser tun als ein Agenturgeschäft.
Ja, absolut. Man hat einfach mehr in der eigenen Hand. So kann man es letztendlich sagen. Man hat mehr Gestaltungsfreiheit und das kommt dem ganzen Event einfach zugute, wie ich denke und wie ich finde. Und man muss sagen, dass der DVV echt viele gute Schritte gemacht hat, auch so oft man ihn auch hätte kritisieren können in den letzten Monaten, Jahren. Ich finde, man ist da auf einem sehr, sehr guten Weg, was die Vermarktung angeht, was Medienarbeit generell, was Zusammenarbeit mit Medien angeht. Und man geht da wirklich sinnvolle Wege und gute Wege, findet starke Partner, natürlich auch begünstigt durch die Erfolge der Sportler letztendlich. Und im Beachvolleyball generell natürlich über allem schwebt noch so ein bisschen die Geschichte. Jetzt haben wir natürlich eine Sportdirektorin, die abgesprungen ist. Darüber können wir vielleicht noch kurz reden. Zumindest am Rande ein, zwei Sätze drüber verlieren, weil es auch wichtig ist, denke ich. Und natürlich die Geschichte mit dem Nationalteamstatus, aber das sind so Dinge, die vom Prinzip auch in die richtige Stechrichtung gehen, wenn sie dann auch wirklich gut ausgeführt werden, sage ich. Oder was ist gut ausgeführt, aber wenn sie dann auch funktionieren, wo jetzt ja noch einige Probleme lagen im ersten Jahr.
Ja, Beach-Direktorin ist ein gutes Stichwort, ist im Prinzip sag ich mal, der Super-GAU in der im Athletenmanagement gerade, was den Bereich Beach angeht im DVV. Es ist schade, das war mit Jana Köhler natürlich eine wahnsinnig kompetente Fachkraft, das kann man nicht anders sagen. Das wäre mit Sicherheit die Richtige gewesen, die auch mit viel Tatkraft daran gegangen ist. Jetzt hat sie sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Wir hoffen, ja, zum einen, dass es Jana Köhler soweit gut geht, und ja, hoffen auf einen adäquaten Nachfolger. Vielleicht wird's ja doch Julius Brink.
Ich bin gespannt, so recht dran glauben. Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen, weil ich, ja, er hat das ja irgendwie so plötzlich abgelehnt, dass ich glaube, dass da ein bisschen mehr im Argen liegt einfach und dass aus dem Grund, ja, er diesen Job nicht nochmal wahrnehmen wird, weil das nicht ausgeräumt ist. Sonst wäre es da, denke ich mal, besser noch zu Gesprächen gekommen und das Ganze wäre nicht so abrupt passiert. Also ich glaube, da ist zu viel vorgefallen, als dass Julius Brink jetzt direkt nochmal dafür angefragt wird.
Wir hatten ja auch noch einen Jonas Reckermann. Komm, lass uns mal ein bisschen hier konspirative Theorien schmieden. Jonas, ja. Reckermann wäre auch ein toller Kandidat für diesen Posten, muss man auch sagen.
Absolut, Jonas Reckermann wäre ein toller Kandidat für den Posten, denke ich. Hat Erfahrung als Sportler, ist ein ganz heller Kopf und ich glaube allerdings nicht, dass er diesen Weg gehen wird, ehrlich gesagt. Er ist anderweitig ja unterwegs, macht viel im Medienbereich. Es war noch nichts zu lesen, ob er auch als Experte von ProSieben mitgenommen wird, dann in die Übertragung. In dem Moment wird es natürlich schwierig, für was er sich letztendlich dann auch entscheidet. Ja, glaube ich eher nicht.
Ja, jetzt hast du all meine Vorschläge kaputt geredet. Ich schweige jetzt einfach mal.
Alles klar, dann mach das. Dann schweigen wir tatsächlich kurz, machen ein kurzes Break und dann kümmern wir uns wie der Wunsch der Hörer um die Frauen-Europameisterschaft. Was hältst du davon?
Ja, bin ich dabei.
Wunderbar, dann bis gleich.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Christian Fromm hat mit der Herren-Nationalmannschaft bereits eine Medaille errungen bei Europameisterschaften. Gleiches will nun seine Frau Maren als Kapitän mit den Schmetterlingen erreichen. In Baku geht es in der Vorrunde gegen Aserbaidschan, Ungarn und Polen. Und dann im weiteren Turnierverlauf gegen noch weitere Gegner, hoffentlich gegen viele Gegner, wenn man so will. Und wir wollen mal so ein bisschen auf diese EM schauen. Welche Chancen hat die deutsche Mannschaft? Wer sind überhaupt die Favoriten? Mit welcher Mannschaft tritt das deutsche Team von Trainer Felix Kozlowski überhaupt an? Das sind Fragen, denen wir uns widmen wollen in diesem zweiten Teil. Und da du, Daniel, der ausgemachte Frauenexperte bist, kümmere ich mich hier so ein bisschen drum, durch die Sendung zu leiten und bombardiere ich dich so ein bisschen mit Fragen. Zum nächsten Mal, wo findet die EM statt, an welchen Spielorten?
Die EM findet statt in Georgien und Aserbaidschan und morgen geht's auch schon los bis zum 1. Oktober.
Ja, ist richtig. Und nicht morgen, sondern heute für die Hörer. Wir müssen ja für die Hörer denken.
Ach,
für uns Aufzeichnungstag ja. Heute, morgen, aber für euch Hörertag bzw. Ausstrahlungstag.
Immer diese Lügenpresse.
Katastrophal, ne? Aber wir zensieren uns selbst, beziehungsweise nicht zensieren, sondern genau das Gegenteil. Wir öffnen uns und sind transparent mit unseren Fehlern.
Gut. Also, heute bis 1. Oktober.
Ja.
In Georgien und Aserbaidschan.
Genau so sieht's aus. Und ganz ordnungsgerecht wollen wir uns natürlich auch drum kümmern, mit wem die deutsche Mannschaft überhaupt nach Baku, dort werden die Vorrundenspiele des deutschen Teams stattfinden, mit wem sie da hingereist sind. Und da haben wir zwei Zuspielerinnen, die Denise Hanke und die Irina Kemsis. Ich glaube, das war alternativlos.
Ach ja. Ja, Punkt. Also Denise Hanke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, super Zuspielerin. Ist übrigens, wie ich finde, hat seine Ähnlichkeit mit Irina Kemsis. Beide spielen super gerne den zweiten Ball als Angriffsschlag rüber. Beide lieben die Zuspielfinte. Beide spielen frech bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem sind es total verschiedene Charaktere. Super spannend, eine geile Mischung im Zuspiel.
Absolut, denke ich auch. Eine Mischung zwischen Erfahrung und vor allen Dingen mordsmäßigem Aufschlag bei Denis Hanke und einfach jugendlicher Frechheit und ja, wie soll man das umschreiben?
Ja,
einfach Spielwitz. Stark. Technische Stärke, Spielwitz, ja. Genau, richtig. Ja. Erstaunlich, Denis Hanke, für sie ist es erst die zweite EM, muss man sagen. Trotz ihres Alters von 28 Jahren, ihre erste EM recht erfolgreich, mit Silber damals beim Heimspiel 2013.
Ja, aber kann sie gerne noch steigern. Zuspieler sind ja wie Wein. Je älter, desto besser. Muss man ja, auch sagen.
Dann sind die Erwartungen natürlich extrem hoch an die Denise. Übrigens, wer Denise genauer kennenlernen möchte, von Pauls Doppelblock gibt's da eine Folge. Da könnt ihr mal reinschauen bei YouTube, beim DVV, wo auch immer. Ist, wie ich finde, gut anzuschauen, das Format.
Absolut.
So, dann haben wir den Mittelblock und da eine Mischung von Jugend aus Erfahrung. Und ich denke, mit Marie Schölzel haben wir da das Top-Talent in Deutschland. Jenny Pettke mit ein bisschen Erfahrung. Leonie Schwertmann und Lisa Gründing. Von den Raben Vilsbiburg und dem SC Potsdam runden die vier Mittelblocker ab. Auch für dich die richtige Wahl getroffen auf der Position?
Ja, absolut. Ich freue mich besonders, dass Jenny Pettke da mit reingerutscht ist, die ja in Stuttgart zuletzt eher eine, wenn man sagen, ein bisschen glücklosere Saison gespielt hat, die hat zukünftig für die Raben aufschlagen wird. Aber nichtsdestoweniger hat sie schon 58 Länderspiele auf dem Buckel, wird mit ihrer ruhigen, aber trotzdem energischen Art die Mannschaft auch mental gut stützen. Ja, und die vier, die Mittelblock Creme de la Creme, also hätte ich kein bisschen anders gewählt.
Ähnlich wie im Diagonalangriff, denke ich mal. Also unangefochtene Leistungsträgerin und erste Diagonalangreiferin natürlich Luisa Lippmann im System und auf Position 2 dahinter natürlich Lena Stiegroth. Auch genauso passt das eigentlich. Also im Prinzip keine Überraschung im Kader, soweit wie ich finde. Und ich denke, da kann man einiges erwarten von den beiden Diagonalangreiferinnen, vor allem natürlich von Luisa Lippmann.
Ja, insgesamt ist der Kader vielleicht doch schon dahingehend eine Überraschung, dass wir gleich 7 EM-Neulinge haben. Das ist ja eine relativ hohe Anzahl. Aber man muss auch sagen, Felix Koslowski kennt ja fast alle von diesen Spielerinnen. Die sind ja alle bei ihm, fast alle in Schwerin unter Vertrag.
Oder waren es.
Oder waren es, genau. Also er kennt sie alle sehr gut. Und ja, du hast ja eben auch die Routiniers, Maren Fromm, 290 Länderspiele. Also ich meine, die kann so ein Team führen. Lenka Dürr spielt ihre...
Jetzt nimmst du gerade alles vorweg, was ich noch vorhatte. Ja, ich wollte das schön nach Positionen hier durchgehen. Jetzt haben wir nämlich im Außenangriff Maren Fromm, Jenny Gertis, Jana Franziska Poll und Tanja Großer, die das Wiesbaden-interne Duell gegen Dora Großer ziemlich souverän für sich entschieden hat im Kampf um den Platz in der Nationalmannschaft bei dieser EM.
Ja, und ich sag's an der Stelle immer wieder, das ist nicht selbstverständlich, weil Tanja Großer eigentlich von der Körpergröße, sage ich mal, ein ganzes Stückchen kleiner ist als so der sonstige Schnitt, den wir da so haben. Aber die hat sich halt wahnsinnig entwickelt in Wiesbaden. Erst bei Andi Vollmer, der ja auch als Co-Trainer jetzt mit dabei ist, dann bei Dirk Groß. Ja, sie übernimmt Verantwortung und sie hat vor allem das, was man im deutschen Volleyball gerne im Frauenbereich vermissen lässt. Sie hat keine Angst, auch den Bums mal rauszuholen, auch wenn es mental gerade nicht so läuft. Und von daher, also ich denke, in die Starting Six wird sie es nicht schaffen, aber immer wieder Akzente setzen in den richtigen Momenten.
Denke ich auch, ja. Das Feld runden ab, beziehungsweise die Mannschaft werden abgerundet durch die beiden Libera, Lenka Dürr und Anna Pogani. Auch erwartbar. Ich denke, Lenka Dürr wird die Spiele machen. Anna Pogani, für sie eine tolle Erfahrung, dabei zu sein und einfach zu lernen bei so einem großen Turnier auch. Ist mit 23 Jahren ja auch noch recht jung.
Ja, genau. Punkt. Neun Länderspiele bis jetzt. Ja, ich denke, das wird einfach Atmosphäre schnuppern und von Lenka wahnsinnig viel lernen.
Absolut. Wir haben, wenn man so schaut auf die EM-Erfahrung, wir haben da, wenn man auf der Seite vom Volleyballverband ist, 1-0-0-1-0-0-0-1. Bis dahin liest sich eigentlich wie ein Binärcode. Haben wir einmal 5 bei Maren Fromm, dann 2 bei Jenny Gertis und dann auch wieder 1 bei Jana Franziska Poll, 0 bei Tanja Großer, 0 bei Anna Pogani und dann nochmal die 4 bei Lenka Dürr. Also die EM-Erfahrung ist überschaubar. Hältst du das eher für positiv oder für negativ oder neutral?
Naja, es zeigt glaube ich, einfach ein Umbruch in dieser Mannschaft. Im Schnitt gibt das, hast du für uns ja auch schon ausgerechnet, 1,1 EM-Teilnahmen. Ist ein junges Team, das im Umbruch ist, das mit Sicherheit in vielen Momenten bei dieser EM lernen muss und wird. Daher Deutschland auch einfach kein Favorit bei dieser EM. Also für mich auch nicht im Favoritenkreis. Trotzdem ist das ein Team, das uns, denke ich, viel Freude machen kann und hoffentlich auch wird.
Ja, du sprichst den Favoritenkreis an. Wer zählt denn zu dieser elitären Runde des Favoritenkreises?
Naja, ich denke allen voran der Titelverteidiger aus Russland, da braucht man nicht drüber reden. Vize-Europameister Niederlande, klar, ist auch mit dabei. Serbien und die Türkei so oder so immer. Für mich kleine Geheimtipps, noch Italien. Ja, und der Gastgeber Aserbaidschan, auch im Umbruch mit einer sehr, sehr starken Mannschaft. Da werden wir mit Sicherheit, wenn wir die Gruppengegner analysieren, noch ein bisschen drauf kommen.
Ja, dann machen wir das doch mal. Das ist so wunderbar, wie wir uns jetzt schon wieder gegenseitig durch diese Sendung führen und uns die Bälle zuspielen. So soll das sein. Wenn das die Mädels auch so souverän machen, dann ist eine Medaille durchaus drin. Wir haben die Vorrundengegner Aserbaidschan, Ungarn und Polen. Aserbaidschan, hast du schon gesagt, für dich Mitfavorit. Deutschland dann die zweite Kraft dahinter oder wird das schwierig gegen Ungarn und Polen, da überhaupt zweite Kraft zu werden?
Ja, das wird schwierig, ich denke schon. Also Aserbaidschan ist natürlich immer was anderes, im heimischen Lande zu spielen. Dann hat man auch noch zwei Außenangreiferinnen, Natalia Mamadova mit 1,96 bei Frauen, wohlgemerkt. Polima Rahimova 1,98. Über die wird fast alles laufen. Also ich prognostiziere mal 3/4 der Angriffe laufen über diese beiden. Und ich denke, die werden bullenstark sein. Das wird ein schweres Ding. Also da müssen wir schon gut stehen im Block, ja, und hochstehen im Block, wenn das klappt. Polen, Weltranglisten 22. Ja, haben immerhin den Titel in der Gruppe 2 beim Grand Prix gewonnen, also haben da schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch da sticht eine riesige Spielerin raus im Mittelblock, Agnieszka Kakolewska. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. 1,99 groß. Und wir erinnern uns alle, der 9. Juni war das in diesem Jahr. Da hat Deutschland Polen quasi mit 2-3 sich geschlagen geben müssen im Tiebreak. Ja. Also denke, Polen wird eine harte Nuss. Also dieser Kampf um Platz 2 wird mit Sicherheit höchst interessant in der Gruppe. Ja.
Absolut, ja, das denke ich auch. Ähnlich hätte ich es auch angeschätzt. Ich würde fast sogar einen Dreikampf draus machen, Aserbaidschan, Polen und Deutschland, ja, weil es auch sein kann, dass die aserbaidschanische Mannschaft auch ein bisschen Druck hat, oder die hat definitiv Druck, weil sie eben jetzt auch von vielen, nicht nur von uns, sondern auch von richtigen Experten so ein bisschen in den Favoritenkreis mit reingezählt wird. Und das kann durchaus auch hemmend sein. Das haben wir gesehen zum Beispiel klassisch bei den DVV-Männern 2015, die auf einmal zum Favoritenkreis zählen und sich nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben bei der Europameisterschaft damals. Und da bin ich mal gespannt. Also in der Gruppe, ich denke, Deutschland wird schlechtestenfalls Dritter und wird dann in die Überkreuzrunde kommen. Aber dann warten echte Hammergegner.
Ja, dann warten wirklich Hammergegner. Ich glaube, wenn wir in die Überkreuz müssen, ist es die Türkei, meine ich schon, die wir erwarten können. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, ja. Also man kann von der Türkei ausgehen oder von den Niederlanden, glaube ich.
Ja, richtig, genau, ja.
Und spätestens im Viertelfinale wartet dann Russland. Also ganz unangenehm, was da nach der Gruppe auf die Schmetterlinge zukommen würde. Deshalb auch das Ziel, was ausgegeben wurde von Kapitän Maren Fromm, Viertelfinale. Ist, ja, denke ich, realistisch und gut, oder?
Ja, realistisch und gut. Lassen wir so stehen. Ich glaube, da gibt es nichts dran zu rütteln. Unser Team ist jung. Unser Team ist, denke ich, nominell gesehen auch den Top-Nationen bei dieser EM unterlegen. Ich hoffe natürlich auf viele Überraschungsmomente. Würde mich freuen, wenn es richtig weit geht. Aber ich denke, ein Viertelfinalziel, das ist realistisch. Und da sollten wir auch nicht dieser jungen Mannschaft zu viel abverlangen.
Das denke ich auch, das denke ich auch. Ich bin gespannt, die jungen Kräfte werden mit Sicherheit sehr viel lernen. Ich bin gespannt, mit welcher Spielart die Mannschaft das so versuchen wird. Unter Felix Kozlowski, man hat ja jetzt gerade bei den Herren gesehen, wie entscheidend ein System sein kann. Bei Andrea Gianni war es zum großen Teil das System, was dann irgendwann gefruchtet hat und was dann die Spieler, die jetzt in den wenigen Monaten zwischen verpatzter WM-Quali oder Wochen zwischen verpatzter WM-Quali und EM, die sind in der Zeit nicht besser oder schlechter geworden von ihrer Technik oder ihrem Schlag oder sowas, sondern es war viel System, was entschieden hat. Was glaubst du, mit welcher Machart und Gangart die Mannschaft von Felix Kozlowski an diese EM drangehen wird, vor allem gegen die stärkeren Gegner?
Boah, das ist eine gute Frage. Felix Kozlowski ist, glaube ich, ein Freund von emotionalem, unkonventionellen Spiel. Und was ich bei Felix extrem feststellen kann, ist immer ein Unterschied im Zuspiel. Wechselt das Zuspiel, hat man den Eindruck, da steht ein zweites, völlig neues System auf dem Platz. Das macht es für den Gegner relativ schwer, sich immer wieder einzustellen. Ansonsten glaube ich, ich glaube, dass wir jetzt nicht im Gegensatz zu Andrea Gianni bei den Herren ein absolut neues oder eine völlig neue Spielkultur sehen werden bei den Frauen, sondern ich glaube, es wird sich schon im bewährten Rahmen bewegen. Aber wir sind gespannt, welche Asse Felix noch so im Ärmel hat. Die hat er bestimmt.
Absolut, das denke ich auch. Was du gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Variation des Zuspiels, dass du mit Denise Hanke und Irina Kemsis zwei extrem gewitzte Zuspielerinnen hast und wenn die eine nicht funktioniert, kann die andere reinkommen und völlig neue Akzente setzen. Das finde ich eine gute Eigenschaft dieser Mannschaft und eine gute Option für Felix Kozlowski und da hat er unheimlich viele Möglichkeiten. Wie du sagst, da kommt dann vielleicht ein bisschen anderes System auf den Platz, weil so ähnlich sie sich auch sein mögen in ihrer Schlitzohrigkeit, dass sie gerne den zweiten Ball nehmen. Es sind doch unterschiedliche Zuspielerinnen, Denise Hanke und Irina Kemsis. Und ich denke, dass viel vom Block abhängen wird, weil die deutsche Mannschaft da im Mittelblock zumindest ganz gut aufgestellt ist mit Marie Schölzel, die einfach enorm gut im Block ist. Jenny Pettke, die eher ihre Stärken im Angriff hat, würde ich sagen. Oder würdest du mir da widersprechen? Denke ich. Also ist ausgewogen. Nicht so krass wie bei Marie Schölzel, die ich wirklich eher im Block sehe. Und dann hast du mit Luisa Lippmann natürlich eine ganz gefährliche Diagonalangreiferin, die vielleicht auch das Zünglein an der Waage sein kann. Und mit Maren Fromm eine extrem gute und zuverlässige Außenangreiferin. Und man kann da schon auch variabel spielen. Also es gibt schon Möglichkeiten. Du hast halt eben zwei starke Leistungsträgerinnen mit Luisa Lippmann und Maren Fromm, die Angriffslast tragen können. Also im Prinzip sogar ein bisschen, kann man sagen, variabler als im deutschen Team, wo die Last ja schon sehr stark auf Georg Rosser war bei den Herren.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Annahme wird ein großes Thema bei der deutschen Mannschaft. Wir können wahnsinnig schnell durch die Mitte spielen, wenn die Annahme sitzt. Du hast eben angesprochen, der Unterschied zwischen Marie Schölzel und Jenny Pettke. Marie Schölzel macht viel über Höhe, Jenny Pettke viel über Lesart. Beides wahnsinnig kluge Spielerinnen und doch auch gänzlich anders. Ja. Also ich glaube, es ist das Gesamtpaket. Das sind ganz viele kleine Zahnrädchen. Es ist nicht so, wie du sagst, die Individualklasse wie ein Georg Rosser, sondern es ist wirklich ein großes Mannschaftskonstrukt. Und das macht die deutsche Mannschaft auch so stark, dass wenn diese Zahnrädchen alle gut funktionieren, und das hat man ja in Montreux gesehen, ist da die ein oder andere Überraschung drin. Insbesondere, weil der Kämpfergeist und der Esprit, da braucht man bei Felix Kozlowski und Andy Vollmer und Nick Neubauer und wie sie alle heißen, das Coaching-Team, keine Sorgen haben.
Absolut, das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde, denn wir haben unsere Zeit, das Ende unserer Podcast-Zeit schon wieder erreicht und bedanken uns mal wieder fürs Einschalten, hoffen, dass wir die EM einigermaßen vorbereiten konnten für euch und freuen uns, wenn ihr weiter anschaltet. Wir werden die EM über Twitter und die sozialen Netzwerke natürlich begleiten und dann auch in einer Folge auf die EM zurückschauen, sobald sie für das deutsche Team zu Ende ist und wenn sie dann auch endgültig zu Ende ist. Und in der Zeit könnt ihr euch gerne an die Kollegen von Sport1 wenden, die werden das Event umfassend übertragen und da könnt ihr die Spiele sehen, euch selber eine Meinung bilden und dann mal sehen, ob wir mit unseren Einschätzungen dann immer so richtig liegen oder ob wir uns wieder schön blamieren. Das war nämlich der eigentliche Grund, warum wir die Folge nicht aufnehmen wollen. Nein, natürlich nicht. In diesem Sinne, glaube ich, können wir nochmal auf unsere Social Media Kanäle hinweisen, den @Daniel R. Schmidt bei dir und den @Hörmedia bei mir und natürlich unseren Facebook-Account Block und Spike. Und da freuen wir uns auf Diskussionen mit euch, auf den Austausch mit euch und hoffentlich auf eine erfolgreiche EM.
So sieht's aus in diesem Sinne. Tschüss und macht's gut.
Ciao.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.